Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Es geht um Beziehungsgeschichten. Schön, dass du hier dabei bist. Schön, dass du dabei bist via Livestream oder via Podcast. Es geht um Beziehungsgeschichten und ich möchte mit dir eine ganz spezielle Beziehungsweltkarte anschauen, eine ganz individuelle, nämlich deine ganz persönliche Beziehungsweltkarte. Wie sieht die aus? Also da bist du drauf, klar. Aber wer noch? Wer fällt dir zuerst ein? Vielleicht der Ehepartner, wenn du verheiratet bist, oder dein Freund, deine Verlobte. Das sind Kinder, wenn du welche hast, deine Enkel, wenn du schon Enkel hast, dann deine Eltern, deine Geschwister, die Großeltern, wenn sie noch leben, Onkel und Tanten, die Verwandtschaft halt. Und dann kommen die Nachbarn dazu, deine Freunde und Bekannte, deine Kollegen und auch Menschen, mit denen du so deine Freizeit verbringst. Wer steht dir da am nächsten? Und wer steht da vielleicht ganz weit weg? Mir hilft es immer wieder, meine ganz persönliche Beziehungsweltkarte anzuschauen und zu fragen, ja, wer ist denn da alles so? Wer ist denn da neu am Start? Und wer tut mir denn da gut? Und wer gerade nicht? Und wer stärkt mir den Rücken? Auf dem Vertiefungsblatt habe ich noch ein paar andere Fragen zu deiner persönlichen Beziehungsweltkarte mit drauf. Du, ich, wir. Wir leben alle in Beziehungen. In ganz unterschiedlichen, in guten, in liebevollen, in kostbaren, aber auch in schwierigen, in leidvollen, in verdrängten oder ausgeblendeten Beziehungen. Beziehungen sind lebendig, intim, sie gelingen, sie kriseln, scheitern, sind tot, elektrisieren, schmerzen, fordern, tragen. Und in den kommenden Wochen geht's eben um Beziehungsgeschichte, um deine ganz persönliche Beziehungsgeschichte, um meine und natürlich um Beziehungsgeschichten in der Bibel. Und die Bibel ist voll davon. Voll von Beziehungsgeschichten, voll von Paargeschichten, von heftigen Geschwistergeschichten, von Mehrgenerationengeschichten, von Solo-Geschichten. Und ja, da gibt's auch ganz viele Familiengeschichten und die soll's heute gehen. Auf unserer Weltkarte gibt es ja Beziehungen, die haben wir uns ausgesucht. Partnerin, Freunde, Kumpels. Es gibt aber auch Beziehungen, die haben wir uns nicht ausgesucht. Unsere Eltern etwa, unsere Geschwister, Großeltern. Vielleicht auch Stiefmutter, Stiefvater, Halbgeschwister. Vielleicht sind das ganz hervorragende Beziehungen. Vielleicht aber auch schwierige. Vielleicht hast du in diesen Beziehungen erfahren dürfen, dass es gut ist, dass es dich gibt. Dass du geliebt wirst. Familie kann ein Ort der Geborgenheit sein, ein Ort, an dem du deinen Wert, an dem du deinen festen Platz hast, unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von Versagen. Ein Ort, an dem du immer wieder zurückkommen kannst, ohne an der Eingangstür zu lesen, so hast du hier zu sein. Da darfst du einfach du sein. Vielleicht hast du das so erlebt. Vielleicht sah die Wirklichkeit aber auch anders aus und du wurdest ständig mit deinen Geschwistern verglichen oder du hörtest immer wieder, du hast zwei linke Hände, du kannst das nicht, du bist halt nicht genug. Familie ist ein heißes Thema und da tritt man leicht in ein Fettnäpfchen. Schon allein das Wort Familie, das transportiert so ganz verschiedene Bilder von Familien. Vielleicht so eins. Schlaflos glücklich, die vier. Mama, Papa, eine Tochter, ein Sohn. Perfekt. Doch dieses Familienideal ist ein Sonderfall der Geschichte. Begann erst so im 19. Jahrhundert in der Romantik und auch nur in der westlichen Welt. Die Bibel, die spricht nicht von einer Familie, die spricht immer vom Haus, von der Hausgemeinschaft und meint damit eben immer mehr als nur die vier Leutchen. Familienbilder, wer kennt die nicht? Den Klassiker im Supermarkt, Papa, darf ich bitte den Brokkoli haben? Bitte. Familienbilder. Das nächste Bild heißt neulich im Büro oder neulich im Homeoffice. Alles kein Problem, denn Mama kann alles. Telefonieren, das Baby halten, putzen und lächeln. Ja, und lächeln. Ja, und einfach lächeln. Also ich denke da so an das Lied von Rolf Zuckowski, Die perfekte Familie. Und da heißt es im Refrain, aber wer ist schon perfekt? Auf der Erde wurde keiner je entdeckt. Das perfekte Dinner gibt's bei Vox, den perfekten Urlaub bei TUI, den perfekten Liebhaber gibt's bei Brigitte, Joy oder Tina und die perfekte Familie, die gibt's bei Rama in der Werbung. Aber in der Realität, ja, da gibt es tolle Zeiten, ja, Familie tröstet, kann helfen, kann guttun. Familie ist eine geniale Erfindung unseres Schöpfers. Ein Ort, wo Eltern und Kinder eben gemeinsam das Zusammenleben einüben. Familie ist eben darum die Keimzelle unserer Gesellschaft. Aber ja, da läuft nicht immer alles rund. Denn Familienleben findet eben nicht auf Wolke 7 statt, sondern in der Realität. Und Familien erleben schwierige Situationen, belastende Situationen, Stress, Spannungen, Streit, Konflikte, auch wirtschaftliche Sorgen, Kurzarbeit, Lockdown, Homeoffice. Und machen wir es uns klar, die Traumbuchfamilie gibt's nur im Traum. Und die Bilderbuchfamilie nur im Bilderbuch. Und die heilige Familie scheinbar nur in der Bibel, oder? Aber selbst da nicht. In der Bibel werden ganz viele Familiengeschichten erzählt, allerdings wenig von heilen oder gar heiligen Familien. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, wie viele zerrüttete Familien allein es im ersten Buch Mose gibt. Also, Kain ist eifersüchtig auf seinen Bruder Abel und bringt ihn um. Die Geschichte der Familie startet also in der Bibel mit einem Mord. Lamech führt die Polygamie ein. Noach, der gerechteste Mensch seiner Generation, betrinkt sich und verflucht seinen eigenen Enkel. Lot, dessen Haus von den Bewohnern Sodoms umzingelt ist, weil sie seine Besucher angreifen wollen, bietet ihnen stattdessen Sex mit seinen Töchtern an. Später machen ihn seine Töchter dann betrunken und lassen sich von ihm schwängern. Abraham spielt irgendwie seine Söhne Isaak und Ismael gegeneinander aus und die entfremden sich voneinander. Und das geht so weiter. Isaak spielt irgendwie seine Söhne Esau und Jakob gegeneinander aus. Die bleiben 20 Jahre erbitterte Feinde. Jakob spielt Josef und seine 11 Brüder gegeneinander aus und die verkaufen ihn dann in die Sklaverei. Geschwisterrivalität vom Feinsten. Mehr dazu in 2 Wochen. Auch die Ehen sind die reinsten Katastrophen. Abraham schläft mit der Dienerin seiner Frau Sarah und schickt dann die Dienerin und den gemeinsamen Sohn auf Wunsch seiner Frau in die Wüste. Isaak und Rebekka haben Lieblingskinder. Isaak hat eine Vorliebe für Esau und Jakob ist Mamas Liebling. Jakob heiratet 2 Frauen, Lea und Rahel. Dann startet ein Fruchtbarkeitswettbewerb der beiden und dann noch mit den Dienerinnen Bilha und Zilpa. Jakobs erstgeborener Sohn Ruben schläft später mit Bilha und ein anderer Sohn Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar, als die sich als Prostituierte verkleidet hat. Und das waren jetzt nur ein paar Familiengeschichten, sorry, hätte vielleicht sagen müssen, FSK 16 oder 18, aber nur aus dem ersten Buch Mose. Und in der Folge wird's nicht wirklich besser. Ich sag nur David und Bathseba. Bathseba ist übrigens die achte Frau Davids. Klar, auch das gibt's. Ein Vater wie Josua, der sagt, wenn sich auch alle gegen Gott entscheiden, ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Wir wollen Gott als Familie dienen. Und klar, die Veränderungen im Verlauf der Bibel sind enorm. Das Patriarchat schwindet immer mehr, die Polygamie verschwindet auch. Da gibt's auch Liebesheiraten, wenn auch nur sehr wenige. Aber dann schreibt Paulus an alle Ehemänner, ihr Männer, liebt eure Frauen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Konstantin wird in 2 Wochen auf dieses spannende Kapitel im Epheserbrief näher eingehen. Paulus zeigt in seinen Briefen, wie das Zusammenleben gelingen kann. Und ich lese das und sage, ja. Ja, so soll es sein. Das will ich leben. Aber ich kenne eben halt auch die Wirklichkeit. Ich kenne mich halt auch. Und ich möchte einfach nichts schönreden. Denn was uns klar wird, wenn wir in der Bibel lesen, da wird nichts geglättet. Da wird nichts beschönigt. Und darum finde ich da halt auch keine perfekte Familie. Nicht mal die Familie von Jesus. Wie war das noch gleich? Ein unverheiratetes junges Mädchen bekommt in einem Viehstall ein uneheliches Kind. Ein Fall fürs Jugendamt. Josef ist nicht der Vater. Das Kind ist nicht von ihm. Ein Kuckuckskind. Mit 12 pubertiert der Junge und haut von daheim ab. Und mit 33 wird er wegen Volksverhetzung ein Fall vor Gericht, Urteil, Todesstrafe. Heile Welt sieht anders aus. Nur wir spielen irgendwie gerne Rama-Familie. Alles perfekt bei uns. The show must go on. Da heißt dann so im Gespräch, also meine Kinder, also bei meinen Kindern, da ist das alles überhaupt kein Problem. Und ich denke nur, hey, wie anstrengend. Dieses so tun, als ob. Wie war das bei Rolf Zukowski? Aber wer ist schon perfekt? Auf der Erde wurde keiner je entdeckt. Außer einer. Außer einer. Und das bist jetzt leider nicht du. Und ich bin's erst recht nicht. Außer Jesus. Außer Gott ist keiner und keines perfekt. Und deine Familie muss nicht perfekt sein. Und du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht Gott spielen. Und ich merke, wie mich das entspannt. Ich muss nicht vollkommen sein. Und ich sage, Gott sei Dank. Aber mir beginnen immer wieder so Vollkommenheitsträume. So meine Ehe, ja, soll ungetrübt glücklich sein. Und der Partner, der liebevollste Vater der ganzen Welt. Und die Kinder natürlich durch die Bank hochbegabt. Doch solche Totalitätserwartungen, die in unseren Köpfen da so rumspucken, ehrlich, die machen uns doch fertig. Denn so ist Familie nicht, so sind wir nicht. Aber wie wäre es, eine hinreichend gute Mutter zu sein? Wie wäre es, wenn ich ein hinreichend guter Ehemann bin? Ich muss nicht vollkommen sein. Vollkommen ist Gott. Ich muss es nicht sein. Und ich sage Gott sei Dank. Und wenn wir so in der Bibel lesen, dann werden unsere idealen Familienbilder, die da vielleicht so rumspucken, relativiert. Die Bibel ist da ganz realistisch. Wir dürfen unsere idealen Familienbilder von der Bibel her relativieren lassen. Ohne die Berufung der Familie kleinzureden. Ja, in der Familie wollen wir Gott dienen, auf Gottes Wort hören, füreinander da sein und aneinander wachsen. Aber wir wissen auch, das zeigt uns die Bibel, dass Gott auch auf krummen Familienlinien gerade schreiben kann. Und so kann Familie ihren Ort zwischen Ideal und Wirklichkeit finden. Auch Jesus relativiert Familienbilder. Und er tut es auf eine ziemlich heftige Art und Weise. Ich möchte mit euch mal eine Szene anschauen, eine Szene, die Markus schildert. Jesus, der sitzt da mit seinen Freunden zusammen in einem Haus in Kapernaum und er redet über Gott und seine Welt. Und da kommen Maria und seine Brüder, denn die Familie macht sich schon länger Sorgen um Jesus, um seinen mentalen Zustand irgendwie. Auf biblisch heißt es, sie denken, er ist von Sinn. Und darum wollen sie mit ihm reden. Und sie lassen Jesus ausrichten, Mutti ist da und deine Brüder auch. Und Jesus, er sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er sah die Leute, die um ihn herum saßen, an und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und das ist doch unglaublich, oder? Jesus lässt Maria draußen vor der Tür stehen. Er lässt seine eigenen Brüder dumm dastehen. Er schlägt sie alle vor den Kopf. Und nicht nur seine Herkunftsfamilie in dieser Szene, denn wie war das doch gleich, da wollen sich Menschen Jesus anschließen und sie sind bereit, ihr Leben für Jesus auf den Kopf stellen zu lassen. Ach, Jesus, sagt einer, lass mich zuvor noch meinen Vater beerdigen. Nein, sagt Jesus recht schroff, lass die Toten ihre Toten beerdigen, du aber folge mir nach, jetzt. Und ein anderer möchte doch wenigstens noch Tschüss sagen, sich verabschieden. Kommt nicht in Frage, sagt Jesus. Wer zurückschaut, taugt nicht für meine Sache. Und ich finde, das ist harter Tobak. Da hält Jesus eine Rede über Nachfolge und er haut Sätze raus, die mir zusetzen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist nicht wert, zu mir zu gehören. Was machen wir damit? Was machen wir mit diesen Sätzen? Weiß ich, ob es dir auch ein bisschen unangenehm ist oder widerstrebend, also mir schon. Weil ich denke, das wollen wir doch jetzt nicht hören, Jesus. Also Jesus, wir wollen hören, kümmere dich um deine Familie. Stell nicht Karriere vor Familie. Genieß diese Zeit, trotz der kurzen Nächte, trotz der geringen Freiheit. Schau, wie die Kinder wachsen. Und gib deiner Familie Priorität. Sowas in der Art wollen wir doch lieber hören. Aber was machen wir mit dieser Szene in Kapernaum? Drei Gedanken dazu, die ich bei Michael Herbst gefunden habe. Und vielleicht helfen sie uns ein bisschen weiter. Szene Kapernaum, erster Gedanke. Du hast eine neue Familie. Jesus nennt die Menschen drin im Haus seine Brüder und Schwestern, ja sogar seine Mutter. Und damit rückt er die Familie Gottes so nach vorne. Wer Gottes Wort hört und sein Leben danach ausrichtet, der wird adoptiert in eine neue Familie. Wir sind Söhne und Töchter, haben wir gerade eben nicht gesungen, aber gehört und innerlich mitgesungen. Wir sind Söhne und Töchter. Ja, du bist Gottes Kind. Und du bist für Jesus Familie. Und er wird mit dir feiern, er wird mit dir weinen und du wirst Jesus nie peinlich sein. Du bist für Jesus Familie. Und wenn du vielleicht enttäuscht bist von deiner irdischen Familie, vielleicht von deinem herrischen Vater, von dunklen Geschichten, von enttäuschten Vertrauen, dann kann dir das vielleicht ein Trost sein. Du hast eine neue Familie. Und hoffentlich erlebst du das auch. Nicht nur so in der Theorie, sondern ganz konkret. Wir sind die Familie von Jesus. Und weil wir die Familie von Jesus sind, sind wir auch füreinander Familie. Jesus zeigt uns, was wir als Gemeinde sind. Familie. Was einer für den anderen sein kann. Als Bruder, als Schwester, als Mutter, die für ihr Kind durchs Feuer ging. Und nicht nur für unsere Buddies oder für unsere besten Freunde. Und ich wünsche und ich hoffe, dass diese Großfamilie Gottes den kleinen Familien helfen kann, sie ermutigen kann, sie unterstützen kann. Und dass wir wie in der kleinen Familie auch in dieser Großfamilie Gottes aufhören, ständig so heile Welt zu spielen. Szene Kapharnaum, zweiter Gedanke. Im Konfliktfall bist du frei. Ja, Jesus, schön und gut. Aber wie sollen wir jetzt mit dem vierten Gebot umgehen? Du sollst Vater und Mutter ehren. Reinhard wird in 3 Wochen auf dieses Gebot noch näher eingehen. Hier nur eins dazu. Wenn die, die ich ehren soll, mich von Gottes Wort fernhalten wollen, dann darf ich ihnen nicht folgen. Das heißt, die Szene in Kapharnaum ist ein Beispiel dafür. Die Familie, die wollte Jesus irgendwie unterbrechen oder vielleicht sogar von seinem göttlichen Auftrag wegbringen, abhalten. Und darum widersteht Jesus seiner Mutter, seinen Geschwistern. Wenn es solche Konflikte gibt, dann hat Gott die Vorfahrt. Das vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren, steht unter dem ersten Gebot, Gott über alles zu lieben. Gottes Wort hören und Leben danach ausrichten, das darf mir niemand verbieten. Szene Kapharnaum, ein letzter Gedanke. Wer ist dein Gott? Was Jesus hier tut, ist für mich eine Demonstration. Er treibt etwas auf die Spitze. Er macht das auf seine unnachahmlich recht radikale Art und Weise. Er macht deutlich, was wir immer wieder hören müssen. Er fragt nach der inneren Hierarchie unseres Lebens. Und wenn wir sagen, Jesus, ich folge dir. Ich folge dir nach, wenn du mir jetzt diese oder jene Bitte erfüllst. Also wenn du jetzt meiner Karriere nicht im Wege stehst. Oder wenn du mir nicht in mein Familienleben reinredest. Wenn meine Liebste und meine Liebsten der Mittelpunkt meines Lebens bleiben können. Wenn wir so reden, dann ist das, was hinter dem Wort wenn steht, mein Ein und Alles. Dann ist das meine Mitte, mein Schatz. Und ja, das kann passieren. Absolute Priorität für die Familie, Family first. Aber wenn ich Jesus folge, dann ist er meine Mitte. Dann ist er mein Schatz. Dann heißt es Jesus first. Dann hat er das entscheidende Wort mitzureden. Dann sag ich zu ihm, Jesus, bitte rede in meine Beziehungen rein. Rede rein, misch dich ein in meine Ehe. Misch dich ein in unsere Familie. Misch dich ein. Und ich frage mich, Jesus, was hast du vor mit uns als Ehepaar? Was hast du vor mit uns als Familie? Und dann ist meine irdische Familie eben genau das. Meine irdische Familie. Nicht mein Gott, sondern nur Menschen. Und ich finde, das tut dem Partner, das tut den Kindern immer gut, wenn sie nicht mein Gott sein müssen. Nicht mein Ein und Alles. Geliebte, ja, aber nicht Angebetete. Wichtig, ja, sehr wichtig, aber nicht letzter Halt und Trost in meinem Leben und in meinem Sterben. Und wenn Jesus der erste Bezugspunkt ist, die Mitte, wird das unsere Beziehung verändern, stärken. Er wird diese Beziehung vertiefen. Er wird sie auch reinigen. Er wird auch Beziehungen heilen. Und darum bitte ich dich, schau nochmal mit mir auf deine Beziehungsweltkarte. In der Mitte steht ein Kreuz. Schau auf dieses Kreuz oder schließ für einen Augenblick einfach mal die Augen, wie es jetzt so für dich passt, wie es für dich stimmig ist. Und mach dir klar, Jesus ist jetzt in diesem Augenblick dir ganz nah. Viel näher als der, der neben dir sitzt. Und er ist dir noch viel näher, als du dir selbst bist. Er ist da. Er ist da mittendrin. Mitten in deinem Beziehungsnetz. In deinem Wust von Beziehung vielleicht. Er ist in deinem Familienglück. Er ist in deinen Familienproblemen. Und du kannst zu ihm ehrlich sein. Ihm auch sagen, wie es dir mit seinen herausfordernden Worten gerade geht. Er wartet darauf, dass du ihm sagst, wie es dir geht, wie es dir gerade geht. Dass du ihm deine Weltkarte zeigst. Dass du ihm sagst, was dir gerade schwerfällt. Dass du ihm anvertraust, was oder wer dir gerade Schwierigkeiten bereitet. Nenn ihm auch, was dir zu schaffen macht. Und das, was andere dir zugefügt haben. Auch das, was du getan hast. Und sag ihm, was dich dankbar macht. Wo du froh bist, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Vielleicht kannst du ihm einfach auch sagen, dass du ihn liebst. Dass diese Beziehung zu ihm dir die wichtigste ist. Dass er deine Mitte ist. Dass er dein Schatz ist. Und die Mitte deiner Familie, der Mittelpunkt in deinem Leben. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.